Amen.
Ja, lasst uns aber die Wahrheit festhalten in der Liebe.
Amen.
Und so wachsen in allen Stücken hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Aus welchem der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes Gelenk der Darreichung. Amen. Ja, wunderbar. Heute Morgen haben wir das Beispiel von Maria gehört. Der Herr ist ihr erschienen. Sie hat den Herrn gesehen, sie hat den Herrn, sie hat, kann man wirklich sagen, eine Beziehung zum Herrn gehabt. Und wir haben gesehen, der Herr hat sie weiter geschickt, der gesagt, geh zu den Brüdern. Gott sieht uns alle. Er sucht die Beziehung zu jedem von uns. Er sucht aber auch die Beziehung unter uns. Deswegen diese Überschrift, unsere Beziehung zum Haupt und unsere Beziehung zum Leib. Beides gehört zusammen. Wir haben letztes Mal schon, oder ihr habt, ich war nicht da leider, über den im Epheserbrief einige Verse berührt. Wir haben vor ein paar Wochen über die Einheit gesprochen und ich möchte heute weiter sprechen, wie diese Einheit, wie der Leib noch besser aufgebaut werden kann. Es ist ein großes Geheimnis für viele, dass Gott einen Leib hat. Gott ist nicht zufrieden, dass jeder von uns eine Beziehung zum Herrn hat. Das reicht ihm nicht. Er möchte, dass auch wir eine Beziehung untereinander haben. In Johannes 17 gibt es dieses wunderbare Gebet am Ende seines Dienstes. So heißt es ab Vers 20. Und ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn man diesen Vers nimmt und sich umschaut, dann hat man den Eindruck, wir sind weit davon entfernt. Ja, wir Gläubigen sind irgendwie nicht so eins. Und es gibt sogar einige, ich würde sogar sagen, die meisten, die sagen, es geht nicht. Es gibt doch so viele Gruppen. Selbst in A gibt es schon mehr als einen. Wie können wir alle eins sein? Wie können wir das, was Gott will, erfüllen, erreichen? Um das zu verstehen, wie es funktioniert, gibt uns Gott viele Bilder. Bilder sagen oft mehr wie Worte. Ein wunderbares Bild ist das Verhältnis Haupt zum Leib. Wenn wir wissen wollen, wie die Gemeinde gebaut wird, können wir uns selber anschauen. Wie funktioniert unser Leib? Es gibt viele Gläubige. Es gibt auch viele Teile in unserem Körper. Ich habe mal nachgeschaut, jetzt kommst dann du. Wie viele Zellen hat so ein Durchschnittskörper? 1,70 Meter groß, männlich, 70 Kilo schwer. 30 Billionen Zellen. Er malt uns mal die Zahl hin. Dass ihr nur einmal eine Vorstellung habt, was 30 Billionen bedeutet. Das stimmt noch nicht. Da brauchen wir noch mehr Nullen, ja? Schaut euch mal, jetzt haben wir 1000, eine Million, eine Milliarde, jetzt sind es 30 Billionen. Ja. So eine Anzahl von Zellen hat ein Durchschnittskörper. Wenn es um den Leib des Herrn geht, geht es auch darum, es gibt Gläubige, die leben und solche, die leben nicht. Jede Sekunde sterben etwa 10 Millionen Zellen. Und 10 Millionen werden wieder neu gebildet. Es gibt einen ständigen Austausch. Und doch ist der Leib eins. So ein Wunder, oder? Der Leib ist eins, obwohl es so viele verschiedene Teile gibt. Das sind jetzt nur Zellen. Wir können auch Glieder nehmen, aber auch sehr viele. Gott schafft es, indem er ein Prinzip anwendet, was in Epheser 4 steht. Epheser 4, 15 und 16. Da heißt es, lasst uns aber die Wahrheit festhalten in der Liebe und so wachsen in allen Stücken hinein in ihn, der das Haupt ist. Eine wichtige Sache in unserem Leib ist, dass es ein Haupt gibt. Und diese Glieder müssen, und alle unsere Glieder müssen mit dem Haupt verbunden sein. Hier fängt das Problem schon an. Wir Glieder müssen mit dem Herrn verbunden sein. Und wir müssen ihn kennen. Es ist nicht so einfach, den Herrn zu kennen. Ich habe der Claudia gestern die Frage gestellt, was ist einfacher? Mit dem Herrn eins zu sein oder mit den Geschwistern? Was denkst du? Eins zu sein mit Geschwistern? Was ist schwerer?
Wenn ich eins bin mit den Geschwistern, sind wir auch nicht eins mit dem Herrn.
Okay, aber was ist schwerer? Du sagst mir die Geschwister, ich sag mir den Herrn. Der Herr war so eins mit dem Vater. Er hat nichts, aber auch gar nichts getan, was dem Vater nicht gefallen hat. Weißt du, der Bereich des Vaters ist einfach größer. Und zwar viel größer. Er umfasst alles. Mit euch ist es einfacher, weil ich sehe euch nicht ständig. Ich habe die Zeit mit euch ist begrenzt. Die Zeit mit dem Herrn ist alle Zeit. Selbst wenn ich in meiner Kammer bin, wo mich niemand von euch sieht. Weißt du, so ganz im Geheimen, im tiefen Keller, der Herr ist trotzdem dabei. Und ich soll eins mit ihm sein. Wenn du als Astronaut nachfliegst in den Weltall, ins Weltall, niemand ist um dich rum, aber der Herr ist da. Und der Herr möchte, dass wir alle Zeit mit ihm eins sind. Nicht nur, wenn wir hier in der Versammlung sind. Nicht nur, wenn wir irgendwas zusammen unternehmen. Der Herr will, dass wir alle Zeit mit ihm eins sind. Und dieses mit ihm eins sein erfordert viel Übung. Auch ein Suchen. Ich habe hier 2-3 Stellen, wo ich gemerkt habe, es ist nicht so einfach, mit dem Herrn eins zu sein, weil wir oft meinen. Wir meinen oft, wir sind eins. Wir meinen oft, wir kennen den Herrn. Wir meinen zu wissen, was der Herr will. Und müssen immer wieder feststellen, wir wissen es doch nicht. 2 Stellen möchte ich euch als Beleg bringen. Die Geschichte, nicht eine Geschichte, einfach 2-3 Verse in Johannes 16. Johannes Evangelium, Kapitel 16, 2-3. Der Thomas hat schon fast aufgeschlagen, der kann uns vorlesen. Oder? Ja, genau, Johannes 16, 2-3.
Sie werden euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Stunde, da jeder, der euch tötet, meinen wird, er erweise Gott einen heiligen Dienst. Und das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben.
Die Stelle hat mich immer wieder beeindruckt. Und es ist eigentlich eine Stelle für die Ungläubigen. Ja, es sind die Religiösen hier gemeint. Aber ich finde mich darin auch. So schnell handle ich, so schnell verurteile ich und so schnell meine ich, es ist alles richtig, genauso wie es Gott haben will. Und am Ende habe ich doch nichts kapiert. Bei Paulus ist es das Gleiche. Apostelgeschichte 26, 9 bis 14 brauchen wir nicht lesen. Auch Paulus muss bekennen, ich habe gedacht, ich würde Gott ein heiliger Dienst tun. Er hat gemeint, er müsste die Heiligen verfolgen. Und er hat keine Ahnung gehabt. Es ist so wichtig, den Herrn zu kennen. Und ich möchte an der Stelle eine kleine Geschichte bringen von Miriam als Warnung. Die steht in 4. Mose, Kapitel 22, Vers 19. Bileam war einer, der hat Gott gekannt. Das war keiner, der ein Heide. Er war ein Heide, doch. Aber trotzdem sagt er auch das Wort, er war ein Prophet Gottes. Und ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch, da kommen Abgesandte zu ihm und sie möchten ihm ein Angebot machen. Und als Folge von diesem Angebot, das ist eben 4. Mose, Kapitel 22, Vers 19, da sagt, er fragt Gott, was er tun soll. Er fragt Gott, was er tun soll, und da heißt es, und nun bleibt doch auch ihr hier diese Nacht und ich werde erkennen, was der Herr weiter mit mir reden wird. Dann Vers 20, da kam Gott nachts zu Bileam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, mache dich auf, geh mit ihnen. Aber nur das, was ich dir sagen werde, darfst du tun. Aufgrund von diesem Vers geht Bileam und kaum, dass er geht, heißt es, da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Das ist Vers 22. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt, warum ist der Zorn Gottes entbrannt? Er hat doch nur das getan, was Gott ihm gesagt hat. Warum ist er entbrannt? Wenn ihr weiter vorne liest, dann wisst ihr, er hat diese Frage, ob er gehen soll oder nicht, Gott schon mal gestellt. Nämlich eine gewisse Zeit davor, welcher Vers ist es? Ich sehe es leider in diesem Ding so schlecht. Genau, und Gott sprach zu Bileam, du sollst nicht mit ihnen gehen, du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Gott spricht in Vers 12 ganz klar, du sollst nicht gehen. Und es sagt er auch zu den Leuten und sie gehen wieder. Und sie kommen wieder und jetzt sagt Gott, geh. Was hätte er sollen machen? Was hätte er machen sollen? Er hätte nicht gehen sollen. Weil Gott wollte es nicht. Aber er hat einfach oft gefragt. Weißt du, was passiert, wenn du oft Gott fragst? Immer wieder die gleiche Frage. Obwohl Gott schon Nein gesagt hat, was wird er machen? Er wird sagen, geh halt. Sogar ich mache das mit meinen Kindern. Wenn sie fünfmal das sagen und sie wissen, ich will nicht mehr sagen, mach halt. Meine Frau macht es mit mir genauso. Irgendwann mal sagen wir Menschen, geh halt. Aber es ist nicht der Wille. Warum bringe ich diese Stelle? Ins Haupt zu wachsen bedeutet, ich muss unter seine Herrschaft kommen. Und wir können deswegen den Leib oft nicht aufbauen. Der Leib wird deswegen nicht aufgebaut, weil wir fragen so lange, bis Gott sagt, mach halt. Weißt du, oft sagt es Gott so klar. Du wirst gläubig, du liest das Wort, es ist so klar. Aber dann kommt etwas, das dich unklar macht, oder es kommen irgendwelche Vorstellungen, Wünsche, und dann fragst du Gott so lange, bis er am Schluss sagt, mach doch. Und weißt du, was dann ist als Folge? Nachher sagst du zu Gott, du hast doch gesagt. Du hast doch gesagt, ich soll es machen. Aber Gott wird sagen, nein. Hättest du das erste Mal gehört, dann wäre nichts passiert. Das ist eine Warnung. Und auch eine Hilfe. Eine Hilfe, wenn wir 100 Mal den Willen Gottes fragen, werden wir nicht klarer. Und wenn du einmal was gezeigt bekommen hast, weißt du, wenn der Herr dir zeigt, du musst ihn aufnehmen, nimm ihn auf. Wenn der Herr dir zeigt, du musst getauft werden, lass dich taufen. Diskutier nicht mit dem Herrn. Soll ich mich wirklich taufen lassen? Ach, es könnte doch vielleicht auch reichen, dass ich mich als Baby taufe gelassen habe. Und du diskutierst und diskutierst und am Schluss wird Gott es sprechen. Es wird immer kleiner. Es wird immer leiser. Deswegen, um den Leib aufzubauen, wir müssen in das Haupt hineinwachsen. Und das bedeutet, wir müssen auch bereit sein, seiner Stimme zu gehorchen. Und dürfen uns nicht täuschen lassen, dass wenn Gott nicht sagt, dass er deswegen Ja sagt, oder wenn Gott nach 100 Mal Fragen Ja sagt, dass er das immer auch so meint. Es gibt ein Vers zu diesem Punkt, der letzten, dann bin ich bei dem Punkt zu Ende, das ist ein Psalm. Ich meine, 139 steht es. Schlag mal 139 auf. Die letzten 2 Verse, die müssen sein. Wer sagt, kann es ja mal lesen. Sebastian, hast du es? Kannst du mal vorlesen.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf den ewigen Weg.
Amen. Weißt du, hier ist wirklich, das ist ein Psalm von jemand geschrieben, der hat was kapiert. Der hat gemerkt, wie er ist. Der weiß, ich kann mich nicht auf mich verlassen. Ich denke, es ist in Ordnung, dabei ist ein Weg des Mühsals, ein Weg der Unordnung, ein Weg der Sünde. Und deswegen ist seine Haltung, rette mich, bewahre mich. Und mit Blick zum Haupt, hineinwachsen in ihn, es geht wirklich nur, wenn wir uns hier vor dem Herrn wirklich immer wieder demütigen. Ihn immer wieder suchen, immer wieder sagen, Herr, beleuchte. Ich will nicht so sein wie Biliam. Ich will von ihm als Beispiel lernen, so nicht zu sein. Amen. Das heißt, einmal gilt es, hineinzuwachsen in das Haupt. Das war 15. Aber ich finde, es 16 ist noch gewaltiger. Dann heißt es, wenn da steht, hineinwachsen in ihn, der das Haupt ist. Das heißt, hier ist ja so die Vorstellung, hier bin ich, hier ist das Haupt und ich wachse in ihn hinein, ja? So steht es da. Und dann in Vers 16, aus welchem, jetzt geht es da oben los. Hier ging es, in Vers 15 ging es bei mir los, da war ich. Nämlich ich wachse hinein in ihn. Und jetzt in Vers 16 heißt es, aus welchem, nämlich dem Haupt, der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes Gelenk der Darreichung. Das heißt, der Herr baut den Leib, indem er die Glieder miteinander verbindet. Ja, es geht nicht nur darum, dass wir in den Herrn hineinwachsen, sondern dass auch wir untereinander mit dem Herrn, mit dem Haupt, einmal selber, aber auch untereinander verbunden sind. Und so funktioniert unser Leib. Weißt du, unser Leib funktioniert so, dass unsere Zellen mit dem Haupt verbunden sind, aber sie sind auch untereinander verbunden. Weißt du, Herr Jesus, wenn man den Leib anschaut, das ist jetzt ein vierregister Leib. Alle Zellen, die hier drin sind, müssen untereinander verbunden sein, aber auch mit dem Haupt. Die wahre Einheit, die wahre Gesundheit in meinem Leib ist, wenn alle Zellen untereinander verbunden sind und mit dem Haupt eins sind. Dann bin ich gesund. Dann funktioniert alles. Jetzt gibt es eine Art von Einheit, die sieht so aus. Da gibt es ein paar, die sind unglaublich eins. Aber sie sind nicht eins mit dem Haupt. Sie sind zwar untereinander wunderbar eins, und wenn du sie siehst, denkst du, was für eine Einheit, aber sie sind nicht eins mit dem Rest und sie sind auch nicht eins mit dem Haupt. Wisst ihr, was das heißt? Was das ist? Das ist Krebs. Das ist das, an dem wir alle irgendwann sterben, wenn wir nicht an was anderem sterben. Das ist die letzte Krankheit, die jeden erwischt. Das ist die Revolution in unserem Leib, dass die Zellen machen, was sie wollen. Das ist leider das biologische Ende. Aber auch das ist eine Warnung für uns, weil wir dürfen nicht denken, wir sind doch eins in der katholischen Kirche, wir sind doch eins in der evangelischen, wir sind doch eins bei den Baptisten, wir sind doch eins bei den was weiß ich wo. Das gefällt Gott gar nicht. Selbst wenn es wächst. Eine Arbeitskollegin wurde eingeladen zu dem Gospelhaus, heißt es, gell? Gospelhaus. Und das hat so viel Zuwachs bekommen, es ist so groß geworden. Aber es ist nicht der Wille Gottes. Viele große, tolle Gruppen, er will einen Leib. Und dieser Leib wird nur aufgebaut durch die Darreichung. Und indem wir verbunden sind mit dem Haupt. Zwei Verse noch, die das einfach belegen. Ich will es nicht nur theoretisch sagen, ich will es auch noch belegen. Die Beziehung zum Herrn ist wunderbar, aber sie reicht nicht aus. Es muss auch die Beziehung zu uns untereinander in Ordnung sein. Und der Herr sagt deswegen in Matthäus 25, Matthäus 25, 40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem unter diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Warum ich diesen Vers ausgesucht habe? Ich wollte einfach nochmal zeigen, es genügt nicht, eins zu sein mit dem Herrn. Wenn du sagst, ich bin doch eins mit dem Herrn. Weißt du, Karl, ich gehe nirgends hin, ich bleibe zu Hause. Von morgens bis abends bin ich eins mit dem Herrn. Ist doch eine gute Sache. Habe ich keinen Streit mit dir oder mit euch. Aber der Herr wird sagen, nein, das ist nicht der Punkt. Du musst auch eins mit meinen Gliedern sein. Wenn du die anderen nicht aufsuchst, suchst du mich nicht auf. Wenn du die anderen zu gering achtest, dass du dich gar nicht mit ihnen abgibst, dann gibst du dich nicht mit mir ab. Wenn du den anderen ablehnst, lehnst du mich ab. Der Herr möchte, dass unsere Beziehung untereinander so ist wie unsere Beziehung zu ihm. Und der Herr wird es auch keine Abstriche machen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen die Beziehung untereinander, muss in Ordnung sein, und die Beziehung zum Haupt. Nur dann kann der Leib aufgebaut werden. Und wie wir jetzt in Epheser 4 ja gelesen haben, es hat auch mit Wachstum zu tun. Es ist ein Wachstum, es ist ein Prozess, es ist eine Übung. Aber wichtig ist, dass wir darin klar sind. Dass wir klar sind, dass das der Weg ist. Hinein in ihn. Und aufgebaut durch jedes Gelenk der Darreichung.